Guten Morgen. Wir beginnen heute mit unserer neuen Herbstreihe, Herbstpredigtserie, wie der Thomas schon gesagt hat. Es geht um den ersten Johannesbrief. Ich bete noch. Vater im Himmel, bitte sprich zu uns durch den Bibelabschnitt, den wir uns jetzt gemeinsam anschauen. Und bitte lass uns deutlich sehen, wie du bist, wie wir sind und was du von uns möchtest. Amen. Also, erster Johannesbrief. Ich lese die Bibelstelle vor. Wer kann, der möge bitte aufstehen. Wir hören Gottes Wort. Was von Anfang an war, was wir gehört, was wir mit unseren Augen gesehen, was wir angeschaut und unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Und das Leben ist offenbar geworden und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, das bei dem Vater war und offenbar geworden ist. Was wir also gesehen und gehört haben, das verkündigen wir auch euch, damit auch ihr Gemeinschaft mit uns habt. Unsere Gemeinschaft ist aber auch die mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und dies schreiben wir, damit unsere Freude vollkommen sei. Und dies ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen. Gott ist Licht und keinerlei Finsternis ist in ihm. Wenn wir behaupten, Gemeinschaft mit ihm zu haben und dabei doch in der Finsternis wandeln, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut seines Sohnes Jesus macht uns von aller Sünde rein. Wenn wir behaupten, keine Sünde zu haben, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns von aller Ungerechtigkeit reinigt. Wenn wir behaupten, nicht gesündigt zu haben, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Meine Kindlein, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Sollte aber jemand sündigen, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Und er ist die Sühnung für unsere Sünden, aber nicht nur für die unsrigen, sondern auch für die der ganzen Welt. Bitte nehmt wieder Platz. Aber lasst bitte eure Bibeln gern offen, damit ihr mitlesen könnt und auch kontrollieren könnt, ob das Wahrheit ist, was da vorne gesprochen wird. Vor einigen Wochen haben Petra und ich auf unsere Enkelkinder aufgepasst. Und einmal habe ich mit ihnen einen Abendspaziergang gemacht und dann ist es irgendwann dunkel geworden und den Kindern und mir war es ein bisschen unheimlich und wir sind dann doch wieder zurück in den Ort gegangen. Das war dann in Werndorf und dann sind die Straßenlaternen gekommen und ihr kennt das Phänomen sicher. Manchmal kommt das Licht von vorne, manchmal kommt es von hinten und der Schatten wird kürzer oder länger und er springt nach vorne oder nach hinten und manchmal schaut man um sich und sieht, okay, ich habe gleichzeitig einen Schatten vorne und hinten. Wir waren jedenfalls sehr begeistert von dem Licht- und Schattenspiel, das wir da beobachtet haben. Und wir lesen hier in unserer Bibelstelle in Vers 5 eine ganz erstaunliche Aussage über Gott. Gott ist Licht. Gott ist Licht. Johannes zeigt uns in dem Abschnitt, was es bedeutet, dass Gott Licht ist. Wir werden uns zunächst damit beschäftigen, was Gott über sich sichtbar macht. Dann werden wir uns damit beschäftigen, welche Realität, welche Wahrheit er an uns sichtbar macht. Und am Ende werden wir uns damit beschäftigen, wie wir in seinem Licht sein können. Also, Gott wird Mensch, die ersten vier Verse. Aber vielleicht vorher noch ein bisschen was zum Kontext. Es ist der erste Brief des Johannes und der Johannes, der diesen Brief schreibt, das ist der Apostel Johannes, einer der 12 Jünger von Jesus. Und es ist derselbe Johannes, der auch das Johannesevangelium geschrieben hat, den zweiten und den dritten Johannesbrief und die Offenbarung. Und Johannes war bereits recht alt, als er diesen Brief geschrieben hat. Das war wahrscheinlich so ungefähr um 90 nach Christus und es war in Ephesus. Und er war damals der letzte noch lebende Apostel. Und du kannst dir deswegen vorstellen, welches Gewicht sein Wort für die Gemeinde in Ephesus und überhaupt für die Gemeinden in dieser Region gehabt hat. Und an dem warmen, an dem besorgten und an dem väterlichen Ton, den wir da in dem Brief sehen, wird deutlich, dass ihm die Menschen, an die er schreibt, sehr am Herzen gelegen sind. Wir sehen da, dass zum Beispiel an der Anrede in unserem Abschnitt, in Kapitel 2, in Vers 1, meine Kindlein, also meine kleinen Kinder. Das ist die Anrede, die ein alter Mann verwenden würde, aber auch die Anrede von jemandem, dem seine Adressaten sehr am Herzen liegen. Und er wird diese Anrede immer wieder im Brief verwenden, ihr werdet das in den nächsten Wochen sehen. Johannes schreibt diesen Brief, weil etwas eingetreten ist, was der Apostel Paulus bei seiner Abschiedsrede den Ältesten in Ephesus angekündigt hat. Du kannst es nachlesen in der Apostelgeschichte in Kapitel 20. Das war bei unserer letzten Herbstpredigtreihe dabei. Paulus hat angekündigt, dass aus der Mitte der Gemeinde in Ephesus Irrlehrer auftreten werden. Und dass diese Irrlehrer versuchen werden, Menschen hinter sich zu bringen. Johannes schreibt diesen Brief also, weil Männer in der Gemeinde in Ephesus und überhaupt in den Gemeinden der Region aufgetreten sind, die die Lehre der Apostel verdreht haben. Sie haben also eine falsche Lehre verbreitet und diese falsche Lehre wird später unter dem Namen Gnosis bekannt werden. Und weil es eben eine andere Lehre war als die der Apostel, war es eine Bedrohung für die Gemeinde. Die Irrlehre, die diese Männer verbreitet haben, war ein Angriff darauf, wer Jesus ist und warum er gekommen ist. Sie war ein Angriff darauf, wer Jesus ist und warum er gekommen ist. Und Johannes stellt dieser falschen Lehre in unserem Abschnitt und überhaupt in dem Brief grundlegende Wahrheiten über das Christentum, über das Christsein entgegen. Und in Vers 5,13, der Tommy hat schon vorgelesen, lesen wir, warum er das tut. Dies habe ich euch, die ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt, geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt. Johannes geht es also darum, dass wir, die wir an Jesus Christus als unseren Herrn und Gott und Retter glauben, Gewissheit haben. Gewissheit darüber, dass wir ewiges Leben haben. Und damit man Gewissheit haben kann, muss man wissen. Wir müssen also etwas wissen. Also, Johannes war der letzte noch lebende Apostel. Er war alt. Die Gemeinden waren von Irrlehrern bedroht. Und eine der Irrlehren war eine Verdrehung der Wahrheit, wer Jesus ist. Und in den ersten Versen beginnt Johannes deshalb ganz am Anfang. Und die Einleitung des Briefes erinnert an den Anfang des Johannesevangeliums und auch an den Anfang der Bibel, an den ersten Vers, den wir in der Bibel lesen. Und Johannes macht damit klar, dass er und die anderen Apostel Augenzeugen von etwas ganz Unfassbarem, von etwas ganz Unvorstellbarem, von etwas ganz Unglaublichem geworden sind. Johannes berichtet, dass Gott auf ganz unglaubliche Weise das Licht für dich eingeschaltet hat. Am ersten Tag der Geschichte sprach Gott, es werde Licht und es wurde Licht. Und der, durch den Gott das Licht und alles geschaffen hat, durch den alles geworden ist, was geworden ist, der wurde Mensch, nämlich Gottsohn wurde Mensch. Er, Gottsohn, ist das Licht der Menschen, er ist als Licht der Menschen gekommen. Was bedeutet das? Gott Sohn ist Mensch geworden, um Gott in ganz einzigartiger Weise zu offenbaren. Und zwar, um Gott in Person sichtbar zu machen. In der historischen, in der realen Person Jesus Christus. Gleichzeitig ganz Mensch und ganz Gott. Jesus ist gleichzeitig ganz Mensch und ganz Gott. Gott Sohn ist das Wort des Lebens, von dem Johannes da in Vers 1 schreibt, und er ist das ewige Leben, das beim Vater war, das schreibt er in Vers 2, und er ist in Zeit und Raum in die Menschheitsgeschichte getreten. Er konnte gesehen werden, er konnte gehört werden, er konnte berührt werden. Und Johannes hat gesehen, wie Jesus bei der Hochzeit zu Kana Wasser zu Wein gemacht hat. Er hat gesehen, wie er Kranke, wie er Blinde, wie er Gelähmte geheilt hat. Er hat gesehen, wie Jesus tausende Menschen mit wenigen Broten und ein paar Fischen satt gemacht hat. Er hat gesehen, wie Jesus den Sturm gestillt hat und die Wellen. Und er hat gesehen, wie er Lazarus von den Toten auferweckt hat. Und er hat gesehen, wie Jesus gekreuzigt worden ist und am Kreuz gestorben ist. Und wie Jesus auferstanden ist, hat er ihn auch gesehen. Und Johannes hat gehört, was Jesus gelehrt hat. Von dem lebendigen Wasser, von dem Brot des Lebens und von dem Licht des Lebens. Erinnerst du dich an den Apostel Thomas? Er war nicht dabei, wie Jesus zum ersten Mal zu den Jüngern gekommen ist nach seiner Auferstehung. Und Thomas wollte erst dann glauben, dass Jesus wirklich auferstanden ist, wenn er seine Wundmale berühren konnte. Und Jesus ist gekommen und hat Thomas aufgefordert, ihn zu berühren. Und Thomas war überzeugt und er hat gesagt, mein Herr und mein Gott. Gott ist Licht und Gott will, dass du die Realität kennst, dass du die Wahrheit kennst, dass du erkennst und weißt, dass Gott ist. Er will, dass du kennst und erkennst und weißt, dass Gott der Schöpfer des Universums ist. Und er will, dass du kennst und erkennst, dass Gott der Retter ist, dass er gekommen ist als Retter. Das bezeugt Johannes und das verkündet er. Keine religiöse Theorie, sondern historische Fakten. Und das tut er, wie er am Ende von Vers 3 schreibt, damit wir Gemeinschaft mit Johannes und den anderen Aposteln haben. Und nicht nur mit ihnen, sondern auch mit dem Vater und mit dem Sohn, mit Jesus Christus. Und wie wir dann in Vers 4 lesen, erzeugt diese Gemeinschaft und diese Botschaft und erzeugen diese Wahrheiten Freude. Erinnert dich nochmal an mein Erlebnis mit den Enkelkindern. Als wir wieder in den Ort gekommen sind, da haben wir das Licht gesehen. Wir haben die Lichtquellen gesehen, die Laternen. Und wir haben die Straße gesehen, auf der wir gegangen sind. Und wir haben alles gesehen, was durch das Licht angeleuchtet worden ist. Gott ist Licht. Und es liegt in seiner Natur, sich zu offenbaren. Es liegt in seiner Natur, sich sichtbar zu machen. Er möchte, dass du klar und deutlich siehst, dass Gott ist, wer Gott ist und wie Gott ist. Gott wird Mensch und er macht sich dadurch sichtbar in dem Mann Jesus Christus. Und das Ziel von dieser Offenbarung ist Gemeinschaft, Glaube und Freude. Der zweite Punkt, drei falsche Behauptungen. Gott ist also Mensch geworden, und er hat sich damit auf einzigartige Weise offenbart. Er hat für dich das Licht eingeschaltet, damit du sehen kannst, wer und wie Gott ist. Aber diese Aussage, Gott ist Licht, hat noch einen anderen Aspekt. Der Satz da in Vers 5 geht noch weiter. Gott ist Licht und keinerlei Finsternis ist in ihm. Gott ist Licht und keinerlei Finsternis ist in ihm. Was meint Johannes damit? In den nächsten Versen bis zum Ende unseres Abschnittes werden die Wörter Sünde, Sünden, Sündigen insgesamt 8-mal vorkommen. Johannes stellt dem Licht die Finsternis gegenüber. Er stellt dem Wesen Gottes unser Wesen gegenüber. Er stellt dem Charakter Gottes unseren Charakter gegenüber. Und er macht damit deutlich, dass das Christentum mit Sünde zu tun hat und mit den Auswirkungen der Sünde. Und Johannes tut das, indem er drei falsche Behauptungen, drei Irrtümer beschreibt, wahrscheinlich die Irrlehren, die diese Irrlehrer verbreitet haben, und denen stellt er gegenüber, was es bedeutet, dass Gott Licht ist und dass keinerlei Finsternis in ihm ist. Offenbar war es auch zur Zeit von Johannes so, wie es auch in unserer Zeit ist, dass das Thema Sünde unangenehm ist. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich rede nicht gerne über Sünde. Ich mag weder theoretisch darüber reden, noch ganz praktisch und persönlich. Es ist mir unangenehm, über das Thema zu reden. Und jede der drei falschen Behauptungen, der drei Irrtümer, ist deswegen eine Versuchung. Und wahrscheinlich nicht nur für mich, sondern auch für viele von euch. Denn wenn das so wäre, wie in diesen falschen Behauptungen, dann hätten wir das Thema Sünde ein für alle Mal erfolgreich unter den Teppich gekehrt. Aber was hätten wir damit erreicht? Wir hätten nichts anderes erreicht, als im Garten Eden mit einigen Feigenblättern erreicht werden konnte. Wir hätten das Thema Scham ein bisschen gedämpft, weil wir unsere Nacktheit einfach verdeckt hätten, unsere Sünde. Aber die Sünde nur aus dem Blickfeld zu räumen, damit wir sie nicht mehr anschauen müssen und uns schämen müssen, das löst das wahre Problem der Sünde nicht. Vers 5, dies ist die Botschaft. Gott ist Licht und keinerlei Finsternis ist in ihm. Mit anderen Worten, Gott ist heilig, er ist rein, er ist vollkommen unbefleckt, er hat keinen Makel, er ist keine Schattenseite an ihm. Er ist absolut gerecht, er ist absolut fair. Er liebt perfekt und vollkommen. Na, er ist Liebe, er ist Liebe. Das ist etwas, was sein Wesen ausmacht. Gott ist Licht und keinerlei Finsternis ist in ihm. Die erste falsche Behauptung lesen wir dann in Vers 6. Wenn wir behaupten, Gemeinschaft mit ihm zu haben und dabei doch in der Finsternis wandeln, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Die falsche Behauptung ist, dass Sünde für unsere Gemeinschaft mit Gott egal ist, dass sie für unsere Beziehung zu Gott keine Bedeutung hat oder keine Bedeutung mehr hat. Es ist der Aufschrei, aber uns ist doch vergeben, immer dann, wenn von Nachfolge, von Heiligung oder von Gehorsam die Rede ist. Licht kann keine Gemeinschaft mit Finsternis haben. Und ob du Gemeinschaft mit Gott hast, zeigt sich an deinem Leben, an deinem Lebenswandel. Ob du Gemeinschaft mit Gott hast, der Licht ist, zeigt sich daran, ob du im Licht wandelst oder in der Finsternis. Denk nochmal an mein Erlebnis mit den Enkelkindern. Die Straßenbeleuchtung hat unseren Schatten sichtbar gemacht. Unser Schatten war immer da. Und wenn wir in Gottes Licht wandeln, dann passiert etwas Ähnliches. Unser Schatten wird sichtbar und wir sehen, dass unser Schatten immer da ist. Wir nehmen ihn immer wahr. Im Licht wandeln heißt, in diesem Bewusstsein zu leben, offen und ehrlich vor Gott. Im Bewusstsein, welche Auswirkungen Sünde auf unsere Beziehung, auf unsere Gemeinschaft mit Gott hat. Und wenn wir das sehen, dann werden wir im Licht wandeln. Wir werden uns bemühen, die Sünde in unserem Leben nicht zu tolerieren. Wir werden sehen, welche Auswirkungen die Sünde auf unsere Gemeinschaft mit Gott hat. Und wir werden versuchen, ihr keinen Platz in unserem Leben zu geben. Wie er aber schon gesagt hat, werden wir dabei erleben, wenn wir im Licht wandeln, dass unser Schatten immer da ist, dass Sünde immer da ist. Und weil das so ist, hat Gott vorgekehrt. Wir lesen, wie er das getan hat in Vers 7, dazu komme ich aber noch. Die zweite falsche Behauptung finden wir in Vers 8. Und sie ist noch etwas schlimmer als die erste. Wenn wir behaupten, keine Sünde zu haben, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Die falsche Behauptung ist, dass Sünde in unserer Natur nicht existiert. Gott ist Licht und macht sichtbar, wie wir wirklich sind, wie du wirklich bist, wie ich wirklich bin. Wie deine Natur wirklich ist, wie meine Natur wirklich ist. Und ich empfinde es oft als schmerzhaft, wenn ich das wahrnehme, wenn mir das bewusst wird, wie meine Natur wirklich ist. Und vielleicht geht es dir ähnlich. Ich denke, dass es vielen Menschen so geht, dass viele das genauso erleben. Und deshalb hat die Welt die perfekte Erklärung gefunden, warum wir andere Menschen lieblos behandeln. Sie hat die perfekte Erklärung gefunden für die Brutalität, wie wir mit anderen Menschen umgehen, die wie wir in Gottes Bild geschaffen sind, mit der gleichen Würde, die Gott auch in dich und in mich hineingelegt hat. Verantwortlich dafür soll nicht unsere Natur sein, sondern sollen die Umstände sein, die uns zu dem gemacht haben. Sollen die Menschen sein, die uns geprägt haben, die uns zu dem gemacht haben. Die perfekte Lösung für Sünde. Nicht wir sind schuld, nicht unsere Natur und wir, die wir nach unserer Natur handeln, sondern die Umstände sind verantwortlich. Wir sind ohne Schuld, ohne Sünde, wenn das so wäre. Doch wenn wir in Gottes Licht sind, sehen wir unseren Schatten. Wir sehen, wie unsere Natur ist. Und wir belügen uns selbst, wenn wir behaupten, dass wir keinen Schatten haben. Aber dieser Selbstbetrug ist nicht notwendig, weil Gott vorgekehrt hat für das Problem der Sünde. Und wie er das getan hat, das lesen wir in Vers 9. Aber dazu komme ich noch. Vorher die dritte falsche Behauptung, die lesen wir in Vers 10 und sie ist die schlimmste von den dreien. Wenn wir behaupten, nicht gesündigt zu haben, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns, so machen wir ihn zum Lügner. Die erste Behauptung war, dass unsere Gemeinschaft mit Gott nicht von Sünde berührt wird, dass Sünde keine Auswirkungen auf unsere Beziehung zu Gott hat. Dass wir also leben können, wie wir wollen. Die zweite falsche Behauptung war, dass Sünde nicht Teil von unserer Natur ist. Und die dritte falsche Behauptung ist, dass wir nicht sündigen und nicht gesündigt haben. Dass wir also sündlos leben können. Dass wir ein sündloses Leben führen können. Erinnerst du dich an das, was Jesus zu den Pharisäern gesagt hat, damals, als sie ihn kritisiert haben, weil er mit Zöllnern und anderen Sündern gegessen hat? Du kannst es in Markus 2,17 nachlesen. Nicht die Starken brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Wenn du denkst, dass du ein sündloses Leben führst, dann brauchst du Jesus nicht. Wenn du denkst, dass du ein sündloses Leben führst, dann hat Jesus dir nichts anzubieten. Wenn du das aber denkst, dann machst du Gott zum Lügner. Denn er offenbart in seinem Wort, in der Bibel, dass wir alle sündigen. Jede und jeder von uns sündigt. Niemand von uns kann ein sündloses Leben führen. Du kannst dir das realistisch anschauen, dass es so ist. Du musst nicht verzweifeln, denn Gott hat vorgekehrt. Und wie er vorgekehrt hat, das sehen wir jetzt am Ende der Predigt, im letzten Punkt. Jesus, unser Fürsprecher. Johannes hat in den Versen 6, 8 und 10 deutlich gemacht, dass Sünde real ist, dass sie unsere Gemeinschaft mit Gott beeinträchtigt und dass sie Teil von unserer Natur ist und dass jede und jeder von uns sündigt. Und er fordert uns auf, das ernst zu nehmen. Und in Vers 2,1 macht er das noch einmal deutlich. Meine Kindlein, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und in Versen 7 und 9 und in diesen letzten beiden Versen 2,1 und 2,2, da sehen wir, was Gott getan hat und noch immer tut, um mit dem Problem der Sünde umzugehen. In Vers 7 lesen wir, dass uns das Blut von Gottes Sohn von aller Sünde reinmacht. In Vers 9 lesen wir, dass Gott treu und gerecht ist und uns unsere Sünden vergibt und uns von aller Ungerechtigkeit reinigt, wenn wir unsere Sünden bekennen. Und in den Versen 2 des Kapitel 1 und 2 lesen wir, dass Jesus unser Fürsprecher beim Vater ist und die Sühnung für unsere Sünden und für die der ganzen Welt. Wie ist es für dich, wenn du das hörst? Begeistert dich das? Bewegt dich das? Verändert es dein Denken über Gott? Oder hast du das einfach schon so oft gehört? Jesus ist gekommen. Er hat ein vollkommenes, perfektes, sündenloses Leben geführt. Er hat sein Leben am Kreuz gegeben. Er ist für uns gestorben. Er hat keine Sünde gehabt, aber er ist zur Sünde gemacht worden. Und am Kreuz passiert dieser Austausch. Unsere Sünde auf ihn, seine Gerechtigkeit auf uns. Und er ist auferstanden und er lebt und er wird wiederkommen. Wenn dich das nicht begeistert, wenn das dein Denken über Gott nicht verändert, dann liegt es daran, dass dir nicht bewusst ist, wie groß das ist, was Johannes hier in diesen 12 Versen beschreibt. Dir ist nicht bewusst, wie dramatisch das Problem der Sünde ist. Und dir ist nicht bewusst, was Gott tun musste und was er wirklich getan hat, um mit dem Problem der Sünde umzugehen, um für dich einen Weg zu ihm zu öffnen. Was Johannes hier in diesen 12 Versen beschreibt, das ist das Evangelium. Und er beginnt damit, wer der ist, der gekommen ist. Es geht nicht um Jesus, der als Baby in einem Stall in Bethlehem geboren worden ist. Das Unfassbare ist, dass der Ewige, der Allmächtige, ich mache drei Versuche, wenn ich es nicht schaffe, dann muss ich es ja vorlesen. Das Unfassbare ist, dass der Ewige, der Allmächtige, der Göttliche, Gottsohn, Unfassbare ist, dass der Ewige, der Allmächtige, das Gottsohn, angebetet von Cherubim und Seraphim, unvergleichbar in seiner Macht, in seiner Göttlichkeit, in seiner Weisheit, in seiner Herrlichkeit und in seiner Majestät, dass der unser Fleisch angenommen hat, dass er in seine Welt gekommen ist, um uns zu erlösen, um uns zu retten. Er ist es, der sich gegeben hat. Verändert es dein Denken über Gott? Begeistert dich das? Gott ist gekommen. Er ist Mensch geworden. Der das getan hat, ist unvergleichlich in seiner göttlichen Majestät. Und deswegen musst du nicht so tun, als wäre Sünde nicht real. Du musst dich von der Sünde in deinem Leben nicht niederdrücken lassen. Du musst sie nicht vor Scham unter den Teppich kehren. Du kannst ehrlich und offen sein vor Gott und vor dir selbst. Du kannst dich der Realität der Sünde in deinem Leben stellen. Es ist gut. Es ist gut. Wenn du im Glauben das Geschenk annimmst, das Gott dir anbietet, Rettung aus Gnade, Frieden mit Gott, dann ist es gut. Und du kannst dich in Gottes Licht stellen. Du kannst dich in Gottes Licht stellen. Du wirst dort deinen Schatten sehen. Aber du kannst im Licht wandeln mit einem realistischen Blick auf dich selbst, auf deine alte Natur, aber ohne die Sünde in deinem Leben zu tolerieren. Ohne die Sünde in deinem Leben zu tolerieren. Und wenn du sündigst, und es wird passieren, dann kannst du zu Gott kommen und dein Fürsprecher Jesus Christus, Gott selbst, Gott Sohn, tritt für dich ein. Und er tut das nicht, indem er irgendwelche Entschuldigungen für dein Verhalten findet, sondern indem er deine Schuld anerkennt und auf das hinweist, was er am Kreuz für dich getan hat. Er ist die Sühnung für deine Sünden. Das ist mehr als nur Vergebung, das ist Reinigung. Er hat den Makel der Sünde ausgelöscht. Deshalb kannst du im Licht wandeln. Du kannst in Gottes Gemeinschaft sein, weil du keine weitere Rechtfertigung brauchst. Die Gerechtigkeit von Jesus Christus, dem Gerechten, wird dir angerechnet. Die Gerechtigkeit von Jesus Christus, dem Gerechten, wird dir angerechnet. Es ist gut. Jesus, danke, dass du, durch den alles geschaffen ist, Mensch geworden bist. Danke, dass du unser Fleisch angenommen hast. Danke, dass du dich gegeben hast und dass du den Makel der Sünde damit ausgelöscht hast. Bitte hilf uns das alles. Bitte hilf uns dieses Gnadengeschenk in seiner vollen Größe und Wirkung immer mehr zu verstehen. Und bitte hilf uns zu erfassen, vor welcher Last du uns damit freigemacht hast. Bitte hilf uns, uns in Gottes Licht zu stellen. Und wenn unser Schatten sichtbar wird, immer wieder neu deine Gnade, deine Vergebung und die Reinigung von unserer Ungerechtigkeit in Anspruch zu nehmen. Du bist Jesus Christus. Du bist unser Herr, unser Gott.